Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Guten Morgen. So cool, dass wir in das Wort gehen dürfen und schauen dürfen. All meine Requisiten für heute. Da kommen noch viel mehr. Sehr cool. Ich freue mich, hier zu sein und das Wort bringen zu dürfen. Mir kam eben so ein Gedanke, als ich da vorne saß. Am Donnerstag, ich habe ja es immer mal erzählt, ich habe mir ein altes Boot gekauft. Und ich sage es immer wieder, ein altes Boot. Auch wenn das Boot alt ist, muss es im Winter in ein Winterlager. Und ich bin ja ganz neu und habe keine Ahnung. Und ich mache immer ganz viele peinliche Dinge. So richtig peinliche Dinge. Ich bin einmal durch die Schleuse gefahren, habe das Boot fast kaputt gemacht und jetzt musste ich das Boot dahin bringen zum Winterlager und habe es dann irgendwie festgemacht und habe mit den Leuten gesprochen, ja, wir kümmern uns um alles und bin dann los, wollte mit dem Bus dann wieder zurück zu meinem Auto fahren und irgendwann ruft mich der Typ dann an und sagt, Herr Eisen, kommen Sie sofort zurück, Ihr Boot hat sich selbstständig gemacht. Also man sollte sein Boot richtig festmachen. Und der Gedanke, der mir kam, ist, hey, wir sind hier unterwegs und wir leben mit Gott und es geht darum, dass wir unser Leben einfach festmachen. Wir brauchen Gott und wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Glauben, wir brauchen Gnade, wir brauchen all diese Dinge und die helfen uns, und durch unser Leben zu gehen. Und manchmal schüttelt es um uns herum, oder? In dieser Zeit, es schüttelt, es Krieg da und Krieg hier und wir kommen aus Corona und manche denken sich, das war noch nie so verrückt in dieser Welt, das war noch nie so verrückt. Und wie wichtig ist, dass unser Boot fest ist. Und ihr könnt jetzt ganz viel da reingehen, wenn Jesus ist ja auch im Boot, ne? Wir kennen da viele Geschichten, aber darum soll es heute Morgen nicht gehen, aber es war einfach so ein Gedanke, den ich habe. Wir sind ja in dem Thema Spannung. Wir beschäftigen uns mit Spannungsfeldern in unserem Leben. Wir haben darüber gesprochen, dass wir auf der einen Seite glauben an Heilung, wir glauben an die Auferstehung und auf der anderen Seite leben wir mit Krankheit, wir leben mit Tod, wir leben mit Dingen, die einfach auch in dieser Welt sind. Wir sind in einem Spannungsfeld, wo wir uns immer zurechtfinden müssen. Und heute Morgen möchte ich auch über ein Spannungsfeld sprechen, aber bevor ich das so offenbare, worüber ich heute spreche, lasst mich in eine Bibelstelle gehen. 2. Könige 4, Kapitel 4 und ich lese von Vers 1. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubige gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Das ist mein Öl heute. Da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Also ist die Frau los und holte sich von Frau Müller und Frau Schulz und Frau, was haben wir noch, Meier? Mustermann, Frau Mustermann, die Frau Mustermann. Und sie hatte auch so ein großes, so alle Gefäße, die sie überhaupt finden konnte, sagte, und sie erbittete sich Gefäße. Der Prophet sagt, du sollst anfangen, diese Gefäße zu füllen und dein Öl dort hineinzugießen. Das ist Öl mit Gas. Und sie fing an, einfach so, ich muss gucken, es gibt auch Sachen mit Löchern hier, und sie fing an dann, irgendwo zu gießen und zu gießen und zu gießen und füllte und füllte und sie füllte alle Gefäße eins nach dem anderen, bis alle Gefäße gefüllt waren von Frau Meier, Frau Müller, Frau Mustermann, Frau Schulz. Und dann lesen wir weiter. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, ich stelle euch jetzt einfach vor, die sind voll, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl dann in dem Moment zum Stillstand und da kam nichts mehr raus. Heute Morgen möchte ich darüber sprechen, wir möchten alle das in unserem Leben erleben. Das ist sozusagen die Destination, das ist das Ziel in unserem Leben. Wir möchten ein gefülltes Leben leben. Wir möchten dieses Leben leben, wo wir spüren, dass Gott da ist, dass unsere Gefäße gefüllt sind. Wir beten für Menschen, dass sie geheilt werden. Wir beten für Durchbruch in unserem Leben. Wir beten für eine bessere Zukunft in unserem Leben. Das ist der Wunsch, den wir haben. Wenn wir in die Welt hineinschauen, wir beten dafür. Das ist unser Ziel, das ist unser Gedanke. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann bekommen wir ein Bild von Ewigkeit und Gott gibt uns so ein Bild. Und Gott malt uns immer wieder Bilder vom Alten bis zum Neuen Testament, wo dieses Leben beschrieben wird als ein Leben in Fülle, in Überfluss. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und Leben in Fülle. Gott ist da, um uns dieses Leben zu geben. Aber wir sind hier irgendwo am Anfang und schauen auf unsere Flasche, schauen auf unseren Krug Öl und denken, wir haben nichts. Als der Prophet die Frau fragte und sagt, was hast du in deinem Haus, hat sie gesagt, was hat sie? Ich habe nichts. Was ja gar nicht stimmt. Sie hatte ja einen Krug Öl. Aber ihr erster Gedanke war, ich habe nichts. Und das ist oft so unser Gedanke, ich habe nichts, ich bin nichts und ich kann die Welt nicht verändern. Aber wir lesen hier ein Beispiel. Und es ist in unserem Leben so, dass Gott uns manchmal so ein Fernglas schenkt. Ich nenne es mal die prophetische Sicht unseres Lebens. Das, was Gott möchte und das, was Gott uns immer wieder zeigt, er gibt dir so ein Fernglas in die Hand, er zeigt dir was und dann kannst du durchschauen, dann schaust du in die Zukunft und siehst du, wow, da sind gefüllte Gefäße. Er schaut dir so, er gibt dir ein Bild für die Zukunft, er schaut dir, er zeigt dir Dinge und du denkst, wow, das ist der Gedanke, den Gott für mein Leben hat. Lukas hat das heute im Gebetsmoment gesagt und gesagt, Gott, in der Bibel steht, Gott hat keine anderen Gedanken für uns als Menschen, als Gedanken der Zukunft, der Hoffnung und gute, positive Gedanken. Das steht in seinem Wort. Gott hat nichts anderes. Und er gibt dir immer wieder dieses Glas in die Hand. Und wenn du hier in die Kirche kommst, wirst du das immer wieder erleben. Dann denkst du, was sind das hier für verrückte Leute? Die sind immer positiv, die schauen in die Zukunft und denken, alles wird gut und das Beste kommt noch. Und wir schauen durchs Fernglas und denken, wow, das ist fantastisch. Oder? Bisschen verrückt manchmal. Aber so sind wir. Wir haben alle so ein Fernglas, aber wir wissen auch alle, das ist doof, wenn wir uns ins Auto setzen und sagen, jetzt fahre ich Auto und das Fernglas nehmen und versuche mal mit dem Fernglas vor Augen Auto zu fahren. Aber sag nicht, dass ich dir gesagt habe. Also hinterher. Aber das funktioniert nicht, wir wissen das. Sondern dieses Fernglas, dieser Blick, den Gott dir schenkt, den du immer wieder bekommst, ist ein Gedanke, ist ein Blick des Glaubens für deine Zukunft. Und bei Gott wirst du nichts anderes hören, wenn du durch dein Glas schaust, wenn du durch Gottes Augen schaust, dann wirst du sagen, wow Gott, du hast coole Gedanken für mein Leben. Dann wirst du sagen, wow Gott, meine Gefäße sind alle gefüllt. Dann wirst du sagen, wow Gott, was du machen möchtest mit meinem Leben, das ist fantastisch, das ist großartig. Und dann komme ich in die Kirche und dann höre ich Leute und die reden alle und dann gehst du gerade durch Probleme und die sagen, hey, das wird schon, Gott ist mit dir. Und dann singen wir Lieder wie, Mann, mit dir kann ich durchs Feuer gehen. Und wir denken an die vier, die im Feuerofen waren oder bring den Löwen zum Schweigen und wir denken an Daniel in der Löwengrube und wir denken an all die Geschichten in der Bibel und wir sehen das, was Gott für uns hat. Wow! Aber im nächsten Moment gehen wir zurück in unser Leben. Sagen aber, Jürgen, ich habe ja gar nichts. Ich habe nur so ein bisschen Öl. Und wir spüren die Spannung. Wir spüren die Spannung. Wir spüren, wow, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, was Gott für mich hat? Wie kann ich andocken an den Plan Gottes in meinem Leben? Wie kann ich erleben, dass das, was Gott für mich hat, seine Gedanken, alles, was ich über sein Wort lese, was ich über Daniel lese, über Josef lese, wie kann ich das erleben? Und wir spüren dieses Spannungsfeld. Die Jünger haben das erlebt, dieses Spannungsfeld. Sie haben
wurden ausgesandt von Jesus und sie kamen zurück und haben alles berichtet. Und wow, wir haben das erlebt und Gott war da und wir haben geheilt, genau wie du, Jesus. Wir haben die Wunder getan, genau wie du und alles. Und die waren so begeistert. Und Jesus sagt, das ist alles cool, das ist alles cool. Aber was wirklich wichtig ist, worüber ihr euch freuen sollt, das ist, dass euer Name im Buch des Lebens steht, dass ihr vergeben seid, dass Gott mit euch ist. Was wollte Jesus damit sagen? Er wollte sagen, manchmal in unserem Leben, da ist unsere Flasche leer. Da gehe ich mal an Trapattoni, Flasche leer. Für alle Fußballfans. Und manchmal fühlen wir uns so und wir denken so, und Jesus sagt, aber deine Freude ist nicht davon abhängig. Nicht, ob du gerade spürst, du hast nichts, es ist nichts. Oder ob du gerade da drüben bist und denkst, alles ist gut. Die Freude, unsere Freude ist nicht davon abhängig. Unsere Freude ist davon abhängig, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Und unser Name steht im Buch des Lebens jeden Tag, jeden Morgen. Egal, ob wir krank sind, ob wir gesund sind, ob unsere Welt um uns zusammenbricht. Unser Name steht im Buch des Lebens. Und das ist der Grund unserer Freude. Aber Jesus gibt uns und Gott gibt uns Offenbarung für die Zukunft. Sprichwörter 29, Vers 18 sagt, wo keine Offenbarung oder wo keine Vision ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet, wer Vision hat, wer in die Zukunft schauen kann und sagen kann, ich verstehe, was du für mich hast, Gott, in der Zukunft. Und auf der anderen Seite steht in der Bibel, im Psalm 119, Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist das Wort, ein Licht für meinen Pfad. Und das ist so, wir sehen die Zukunft und ohne Zukunft, ohne Vision werden wir sterben. Und wir als Kirche, wir lieben das, eine Vision zu haben, eine Zukunft zu haben. Wir reden manchmal über, was Gott alles tun wird. Und wenn ich so zurückdenke, als wir die Kirche gegründet haben, wenn wir den Leuten erzählt haben, was wir alles machen werden und wie wir es machen werden, die haben gedacht, der ist verrückt. Aber manchmal sitzen wir heute in Situationen und ist genau so geworden. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel, du bist mein Fuß, es leuchtet. Es ist nur ein Schritt, ein Schritt. Er zeigt mir den nächsten Schritt. Er zeigt mir den nächsten Schritt. Und ich sehe gar nicht nur das, was da hinten ist, sondern Gott zeigt mir nur einen Schritt. Und ich kann Schritt für Schritt gehen. Mose wird berufen. Als Mose berufen wird, hat Gott diesen großartigen Plan. Gott hat diesen Plan. Das ist dieser Plan in der Zukunft. Und Gott schaut in die Zukunft und sagt, ich werde mein Volk aus der Gefangenschaft der Ägypter holen. Und Gott hat diesen großartigen Plan. Und er möchte sein ganzes Volk retten, aus Ägypten raus, sie durch die Wüste führen, in das verheißene Land. Und Mose steht da und sagt, Gott, ich weiß nicht, ob ich der richtige Mann bin. Ich habe es schon mal probiert, ich habe meinen Ägypter erschlagen, musste fliehen und all das. Und als Gott zu ihm kommt und ihm die Vision gibt, steht Mose nur da und denkt, meine Flasche ist leer. Er sagt, wer bin ich? Er sagt, wer bist du? Was willst du, wenn sie nicht auf mich hören? Ich bin kein guter Redner. Ich weiß, dass du einen anderen finden kannst. Mose hat alle Entschuldigungen. Er schaut nur auf seine Flasche, auf sein Öl, auf sein Leben, auf seine Begrenzung. Es ist unmöglich, dass dieses geschieht. Wir haben andere Beispiele in der Bibel. Wenn wir an David denken, der das Volk retten soll, das ganze israelische Volk. Wenn wir an Esther denken, die wiederum das Volk retten soll als Königin. Oder an Josef denken, der aber etwas verbindet all diese Menschen. In 2. Mose 4, Vers 2, da sprach der Herr zu ihm, also zu Mose, als Mose all diese Ausreden hat, als Mose hier stand und sagte, hey, Flasche leer, ich kann nicht, ich hab nichts, du hast einen Falschen gefunden, lass meinen Bruder oder irgendjemand anders, der reden kann. Kennt ihr solche Sachen? Manchmal sagen die Leute zu mir, wenn man sie herausfordert, hättest du Lust, das zu machen? Nee, ich bin da nicht so gut drin. Organisation ist nicht mein Ding, Reden ist nicht mein Ding, das kann ich nicht, musikalisch. Wir haben immer Ausreden, oder? Aber Gott spricht zu Mose und sagt, Mose, was hast du in deiner Hand? Und Mose sagt, der Stab. Als der Prophet zu dieser Frau kam, die mitten in der Krise in ihrem Leben war und sagte, ich muss meine Söhne verkaufen, wir gehen in Sklaverei, wir werden jetzt versklavt werden, da fragte der Prophet, was hast du in deinem Haus? Und sie sagte nichts, aber da war ein Krug Öl. Als David herausgefordert wird, gegen Goliath zu kämpfen, oder er sagt, ich möchte gegen Goliath kämpfen, der kämpft da mit 5 Steinen und einer Schleuder. Als Jesus das Wunder tut und die 5000 Menschen ihn essen, oder 5000 Männer, das waren Frauen und Kinder dabei, keine Ahnung, wie viele 1000 Menschen das waren, da waren dann nur ein paar Brote oder Brote und Fische, da war wenig. Aber das, was da war, gebrauchte Gott. Als Esther herausgefordert wird, da war sie herausgefordert, ihr Leben sozusagen zu opfern, aber sie war bereit, das, was sie hatte, diese Berufung als Königin zu gebrauchen, um das Volk zu retten. Als Josef herausgefordert wird, sein Volk zu retten sozusagen, oder seine Brüder und das ganze Volk, damit das spätere Israel zu retten, da gebrauchte er das, was er hatte. Und er diente mit den Gaben, die er hatte. Ich möchte dir heute Morgen einen Weg zeigen, wie du das erreichen kannst in deinem Leben, was Gott für dich hat. Weil das ist unser aller Wunsch, oder? Mein Wunsch ist, in dem zu leben, was Gott für mich hat. Wenn Gott sagt, ich habe Pläne und Gedanken der Zukunft für dich, Jürgen, wenn er sagt, ich habe nichts anderes für dich, ich habe gefüllte Gefäße, ich möchte dir ein Leben geben, was überfließt, ich möchte dir geben, wo du alles hast, was du brauchst, dann sage ich, Gott, das möchte ich. Ich möchte das Leben, ich möchte da drin sein. Gott, zeig mir einen Weg, wie kann ich da hinkommen? Und ich glaube, die Antwort liegt genau darin, wie all diese Männer und Frauen, von denen wir gerade gehört haben, sie bekommen haben. Gott fragt dich nicht, was du nicht hast. Gott fragt dich nicht, was du nicht kannst, sondern Gott fragt dich, was hast du? Und manchmal denken wir, ich habe ja gar nichts. Aber Gott fragt dich, was hast du? Und dann sagen wir, ich habe nicht viel, Gott. Ich habe nur so eine Flasche Öl. Aber die gebe ich dir. Wasser. Oder David sagt, ich habe nicht viel, Gott, ich habe nicht viel dir zu geben. Aber was ich gemacht habe, als mein Vater mich vergessen hat und als ich da war bei den Schafen, ich habe die Schleuder benutzt. Und mir war langweilig und die ganze Zeit habe ich die Schleuder gebraucht. Und mit der Schleuder kann ich umgehen. Was ich habe, das ist meine Schleuder, meine Steine, mehr habe ich nicht, aber das habe ich. Und damit besiegte David den Goliath. Josef verkauft, verraten, zurückgelassen. Der Retter der Nation, der Retter für seine Brüder, der Retter für den Stammbau Israels. Er hatte nichts. Er hatte das Recht, sauer zu sein. Er hatte das Recht, verletzt zu sein. Er hatte das Recht, wegzulaufen. Aber er sagte, das, was ich habe, ich kann dienen. Ich habe eine Gabe der Administration. Gott, das, was ich habe, das gebrauche ich. Und er gebrauchte es im Potiphas Haus. Er gebrauchte es im Gefängnis. Er gebrauchte es überall, wo er war. So, heute Morgen, wie kommen wir dahin? Möchtest du es wissen? Bist du interessiert dran? Möchtest du meine 21 Punkte haben? Nein. Nicht so viele. Aber hier mein erster Gedanke. Was in deiner Hand ist, klingt wie ein direkter Ruf. Das klingt wie so eine Not. Was ist in deiner Hand? Das klingt wie so ein Ruf zu mir. Manchmal wie so ein Hilfeschrei. Was in deinem Herzen ist, das ist Bestimmung. Das ist hier. In meinem Herzen ist das hier. Geht es dir auch so? In meinem Herzen ist Bestimmung. Ich denke über die Zukunft nach. Manchmal denke ich über, wie könnte unser Land aussehen, wenn wir anders Dinge machen würden oder dieses oder denen helfen könnten und das. Ich habe so viele Ideen, und wenn wir als Kirche das machen könnten, wie könnte unsere Stadt aussehen? Da ist so viel Bestimmung, das ist in meinem Herzen. Da ist so viel Gedanken, wenn du über deine Familie nachdenkst, über deine Zukunft nachdenkst, über deine Karriere nachdenkst, dann denkst du, das ist Bestimmung in meinem Leben. Aber in dem Moment, wo ich gerade bin, wo ich gerade stehe, da ist so ein Ruf. Ein Ruf, der zu mir geht, ein Hilfeschrei. Sagt, was ist in deiner Hand, Jürgen? Das, was in deiner Hand ist, führt dich zu dem, was in deinem Herzen ist. Viel zu viele von uns warten. Wir warten, dass das irgendwann geschieht, was in unserem Herzen ist. Wir warten, dass wir irgendwann das erleben. Wir warten uns, wann kommt der Moment. Viele Kirchen warten einfach, irgendwann hoffen wir, dass es geschieht. Irgendwann hoffen wir einfach, dass der Himmel aufgeht und Gott kommt und all unsere Gefäße gefüllt sind. Wir warten auf den Moment, wir warten auf den Moment der Erweckung, wir warten auf den Moment des Wachstums, wir warten auf den Moment des Durchbruchs in unserem Leben. Und es ist gut, dass wir es tragen in unserem Herzen. Es ist nichts Negatives, sondern Gott macht es sogar. Er schenkt uns immer wieder dieses Fernglas und er sagt dir, Jürgen, ich zeig dir deine Bestimmung. Equippers, ich zeig dir deine Bestimmung. Er zeigt es Ländern, er zeigt es Organisationen. Er zeigt uns immer wieder das Bild, weil es so wichtig ist, dass wir es in unserem Herzen tragen. Dass wir es da ganz fest haben. Sagen, ich habe eine Bestimmung, ich habe einen Traum, ich habe einen Ruf. Aber wie fängt es an? Es fängt damit an, dass Gott sagt, Jürgen, was hast du in deiner Hand? Und das, was ich in meiner Hand habe, das ist ganz anders als das. Das sieht noch gar nicht so aus. Ich wünsche mir das ja so sehr. Manchmal möchte ich Menschen dahin führen, die haben so viele Träume und ich sage, fang einfach an, komm, sei dabei, geh den ersten Schritt, gebrauche das, was Gott in deine Hand gelegt hat. Hier ist der zweite Gedanke. Was in deiner Hand ist, das erfordert Disziplin. Was in deinem Herzen ist, sind Träume. Wir sind nicht gegen Träume. Ich glaube, wir sollten die größten, besten Träumer überhaupt sein. Wir haben Träume. Ich habe Träume, dass wir nicht nur eine Location starten. Darf ich mal mein Wasser? Irgendwie ist meine Stimme. Danke. Eigentlich hätte ich ja auch daraus trinken können. Okay. Wir wollen Träumer sein und Visionen nicht aufgeben. Wir glauben an Locations in Berlin. Wir glauben, dass andere Kirchen gründen. Wir glauben, dass unsere Kirche wächst, dass wir Schritte weiter. Wir glauben daran. Wir träumen davon. Aber wir wissen, dass Träume alleine, Vision Statements an der Wand alleine, wird diese Welt nicht verändern. Sondern das, was in meiner Hand ist, erfordert Disziplin. Heute Morgen dieser Gottesdienst, es ist cool, unterwegs zu sein, aber es erforderte Disziplin von ganz vielen Menschen. Da wurde der Beamer noch repariert, hat mir fast einen Herzinfarkt gegeben, kurz vorher. Wird er funktionieren, wird er nicht funktionieren? Dann war das Lobpreisteam heute Morgen um 9 Uhr hier und hat angefangen zu proben. Da war das Küchenteam da und hat den Kaffee vorbereitet, den du hoffentlich schon getrunken hast. Da war das Welcome-Team da war dieses Team da und jenes Team da. Und dann schauen wir uns das an und sagen, wow, unser Traum ist in Erfüllung gegangen. Es ist so, wie wir, was wir immer wollten. Aber was erforderte es? Es erforderte Disziplin. Es forderte Menschen, die sagen, ich bin bereit. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, ist eine Flasche Wasser. Was ich habe, ist eine Kanne Öl. Was ich habe, ist ein Stab in meiner Hand. Was ich habe, ist eine Schleuder, die ich gebrauchen kann. Was ich habe, das gebrauche ich. Und wir sehen, dass das, was in meiner Hand ist, mich zu dem führt, was in meinem Herzen ist. Aber das, was in meiner Hand ist, das erfordert oft Disziplin. Es erfordert Hingabe. Das, was in deiner Hand ist und das, was in meiner Hand, das ist jetzt. Ist immer schön, ja, später, wenn ich 1 Million im Lotto gewonnen habe, dann werde ich ein sehr, sehr gebender Mensch. Ich werde mich um die Armen kümmern. Dann werde ich meinen Kindern Geschenke geben. Dann werde ich das tun und jenes tun. Es ist mysteriös, oder? Wenn Gott mich gebraucht und berufen hat, wenn ich meinen Dienst habe und dieses, dann tue ich das. Wenn wir dann mal so weit sind, dann tue ich das. Was in meiner Hand ist, ist jetzt. Wir reden manchmal über Geben. Was in meiner Hand ist, mag vielleicht nicht viel sein. Und Jesus spricht über die Frau, die dort am Eingang des Tempels war und sie hatte nicht viel. Aber was sie hatte, hat sie gegeben. Sie hat im Jetzt gelebt. Es ging gar nicht darum, wie viel du gibst, sondern es ging darum, das richtige Herz zu haben und zu sagen, das ist das, was ich in meiner Hand habe und das, was in meiner Hand ist, das tue ich jetzt, nicht irgendwann, nicht wenn ich den nächsten Schritt gegangen, wenn ich dann irgendwann mal durch bin, wenn ich das vor mir, ich bin ja auch manchmal so, ich denke dann immer so, wir hatten jetzt so ein mega Wochenende und wir hatten so einen Ältestentraining-Tag für alle unsere Vorstände von Equippers-Gemeinden in Deutschland und in der Schweiz, deutschsprachig. Und dann hatten wir eine Regionalkonferenz, unseren Teamtag gestern. Und dann haben wir Gottesdienst heute und heute Nachmittag. Und ich habe mir so gesagt, Jürgen, wenn das alles vorbei ist, dann machst du dir eine Flasche Wein auf und feierst. Manchmal ist das so, oder? Wir denken immer so, wenn das vorbei ist, dann tue ich das. Wenn das vorbei ist, dann tue ich das. Aber es ist so wichtig, dass wir in dem Jetzt leben. In dem Moment jetzt. Und nicht nur, wenn wir an Arbeit und Disziplin denken, sondern an das Genießen. Manchmal denke ich in meinem Leben, ich habe gewisse Dinge verpasst, weil ich so visionär bin. Weil ich so immer durch die Brille schaue, oder ne, durch das Fernglas schaue und immer in die Zukunft schaue und den nächsten Schritt gehen will, dass ich es manchmal verpasst habe, in dem Jetzt und Hier zu sein. Meine Kinder werden nie wieder klein. Wenn ich das jetzt nicht gelebt habe, dann habe ich was verpasst. Das Jetzt, auch für uns als Kirche, ist, wo wir sagen, wir feiern es. Das ist jetzt, in dem Moment, in dem wir gerade sind. Was? Meine Kinder machen hier Sprüche. Okay. Was in deiner Hand ist jetzt, was in deinem Herzen ist, ist mysteriös. Nochmal. Wir lieben das Mysteriöse. Wir leben das Prophetische. Das ist wichtig für uns. Es ist wichtig, dass wir den Blick in der Zukunft haben. Aber die Frage ist, wie kommen wir von dem Jetzt ins Prophetische? Und das ist, indem wir sagen, hier, jetzt bin ich da. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht wenn das vorbei ist. Jetzt bin ich da. Ich gebe mich hinein. Ich investiere mich. Was in deiner Hand ist, bedeutet Selbstaufgabe. Was in deinem Herzen ist, klingt oft sehr nobel. Ups. Stimmt das? Es klingt nobel, wenn ich über die Zukunft rede, was wir alles machen werden. Es klang sehr nobel, vielleicht als ich eine Vision hatte und darüber gesprochen habe, wenn wir eine Kirche gegründet haben, dann werden wir das tun. Wir werden uns um Menschen kümmern, wir werden das tun. Das klingt so schön, oder? Aber in dem Jetzt, wenn wir Kirche gründen und einfach anfangen, dann ist das schon manchmal echt ouch. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Wollt ihr es hören? Einige wissen, was kommt. Es ist cool, wenn eine Kirche schon ein bisschen gewachsen ist und wir sind ja noch keine große Kirche, wir sind erst auf dem Weg, eine Kirche zu werden, die größer wird. Und das macht viel mehr Spaß, zum Beispiel im Lobpreisteam auf der Bühne zu sein oder im Welcome-Team oder in irgendeinem Team zu sein, wo es jetzt schon funktioniert, oder? Wenn wir dann Leute einladen, wo es noch nicht so funktioniert, wir sind gerade bei Kirche in Teltow zu gründen, Teltow, das ist echt schwer, das ist echt so, da muss man echt viel Energie investieren, es ist Selbstaufgabe. Seht ihr, ohne Selbstaufgabe werden wir nie neue Kirchen gründen. Ohne das in die Hand zu nehmen, was Gott uns gegeben hat, werden wir nie den nächsten Schritt gehen. Ohne Selbstaufgabe. Ich habe immer so ein Image, so ein Bild von mir. Ich sehe mich vorm Spiegel stehen, so voll die Muskeln. Aber ich werde nie so aussehen, wenn ich nicht Disziplin und Selbstaufgabe habe. Also ich habe mich bereits ins Fitnessstudio angemeldet. Mein erster Schritt. Christopher, mein Sohn, hat mich überzeugt. Es gab irgendwann so ein Angebot. Hey, du kannst dich anmelden. Die ersten 3 Monate, keine Ahnung, 1 Euro pro Monat. Und bis heute war ich nicht einmal da. Aber ich bin meinen ersten Schritt gegangen. Ja, ich habe mich angemeldet. Aber seht ihr, es wird sich nichts ändern in meinem Leben, wenn ich nicht anfange, Dinge aufzugeben. Disziplin zu haben in meinem Leben. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir sehen die Zukunft und wir lieben das, was Gott für uns hat. Und es ist gut und es ist richtig und wir schätzen das und wir wollen diesen Weg gehen. Aber es erfordert Selbstaufgabe und Disziplin von uns. 3 noch. Könnt ihr noch 3? Was in deiner Hand ist, sieht so aus wie du. Was in deinem Herzen ist, sieht so aus, wie du gerne aussehen möchtest. Das bin ich. Manchmal, Flasche leer. Das ist das, was ich habe. Das ist das, was ich geben kann. Dass, wenn ich meine Zukunft beschreibe oder die Zukunft unserer Kirche beschreibe, keine Ahnung, wenn ich etwas beschreibe, dann sieht es so aus, wie ich es gerne möchte. Und es ist gut, dass wir so ein Bild haben. Es ist gut, dass wir so eine Motivation haben. Es ist gut, dass wir durch das Fernglas schauen und in die Zukunft schauen und sagen, wow, das ist das, was Gott für uns möchte. Da möchten wir hin. Aber im Moment sehe ich so aus. Das ist meine Situation. Seht ihr, das ist das Spannungsfeld, in dem wir sind. Wir sind in diesem Spannungsfeld. Und ja, wir wollen das, wir wollen dahin. Aber das ist auch ganz ehrlich, wo ich gerade bin. Da bin ich am Lernen. Da habe ich meine Herausforderung. Meine Herausforderung, keine Ahnung, in meiner Familie, die Herausforderung in meinem Job, die Herausforderung in meinem Dienst, die Herausforderung, wo ich gerade bin. Das bin ganz ehrlich ich. Das ist so, wie ich mich manchmal fühle. Und sagt Gott dann, dann kann ich dich nicht gebrauchen, Jürgen? Nein, Gott sagt dann, okay, gib mir das, was du hast. Er sagt nicht, Jürgen, gib mir das, was du nicht hast. Er lässt mich nicht blöd dastehen und sagt, du, ich hätte gern 3 Flaschen Wasser und 3 Flaschen Cola. Und ich sage, habe ich aber nicht. Sondern sagt Jürgen, alles in Ordnung. Das, was du hast, das gib mir. Und aus dem, was du hast, wenn du es gibst und wenn du es investierst, mache ich das, wovon du träumst. Und wird das, das wird das Bild, was ich für dein Leben habe. Aber es bedeutet, dass ich mich hingebe, dass ich mich hineingebe. Und manchmal ist es so, dass wenn ich mich anschaue, dass ich sage, wow Gott, ich bin nicht gut genug. Und sagt Gott, nein, du bist nicht gut genug, aber ich bringe dich dahin. Aber was ich brauche ist, das, was du in deiner Hand hast. Das, was Gott möchte in deinem Leben, das, was Gott möchte, ist nicht das, was du nicht hast. Er fragt nicht Dinge, wo du denkst, oh, ich habe so Angst, Gott nachzufolgen. Ich habe so Angst, ein Teil der Kirche zu werden. Ich habe so Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe so Angst, weil Gott fragt irgendwelche Dinge, die ich nicht habe. Das tut Gott nicht. Ich kann dir all diese Angst nehmen, das tut Gott nicht. Gott möchte nicht Dinge, die du nicht hast. Aber das, was du hast, das will er. Und manchmal, ich habe nur eine Flasche Öl. Es gibt ein anderes Beispiel. Ich habe nur ein bisschen Mehl und ein bisschen, ich schaffe es nur gerade, ein Brot zu backen und dann zu sterben. Aber das will ich. Und daraus macht Gott das Wunder. Daraus macht Gott das Wunder. Seht ihr, was in meiner Hand ist, ist ganz natürlich. Was in meinem Herzen ist, ist geistlich. Aber Gott kann nur aus Natürlichem Geistliches machen. Das ist die Geschichte von Jesus, der natürlich als Mensch auf die Erde kommt und etwas Geistliches tut. Gott nimmt das Wasser bei der Hochzeit zu Kana an. Er nimmt das Natürliche und er macht etwas Geistliches. Gott nimmt deine Natürlichkeit, Gott nimmt deine Fehler, Gott nimmt dich als Mensch, wie du bist. Seht ihr, wir denken manchmal, oh, wenn ich zu Gott komme, dann muss ich erstmal, das in Ordnung bringen. Ich muss erstmal das in Ordnung bringen. Ich kann ja nicht Gott dienen, wenn das noch nicht in Ordnung ist. Nein, Gott möchte, dass du so kommst, wie du bist, in deiner Natürlichkeit, mit deinen Fehlern, so wie du bist, so wie du gerade bist. Und dass du ihn einfach sagst, Gott, hier bin ich. Und Gott macht aus diesen Natürlichen, aus dem, wie du bist, mit all deinen Fehlern, mit all diesen Dingen, macht er etwas Geistliches. Und er macht etwas Wunderbares daraus, aus deinem Leben, aus meinem Leben. Zu Gott musst du nicht erst performen. Du musst nicht erst etwas tun. Du musst nicht erst in Vorleistung gehen. Du musst nicht erst bezahlen. Du musst nicht erst all diese... Gott nimmt dich auf eine Reise danach. Ja, er nimmt dich auf eine Reise, aber nicht um dich, wie soll man sagen, auszusaugen, nicht um dich schlecht zu machen, sondern Gott möchte dich promoten. Gott möchte wie Josef, als Josef sich zur Verfügung stellt, das Natürliche, was er hatte, seine Gabe der Administration, Gott nimmt das. Gott nimmt das und er rettet ein ganzes Volk. Als Daniel seine Gabe zur Verfügung stellt, nimmt er die Gabe, rettet ihn und rettet wieder eine Nation. Als Esther ihre Gabe zur Verfügung stellt, nimmt er die Gabe und rettet Nationen. Als David seine Gabe zur Verfügung stellt, nimmt er die Gabe und rettet etwas. Gott macht etwas Geistliches aus unserem Natürlichen. Aber du kannst nicht das Natürliche zurückhalten, wer du bist, ohne zu erwarten, dass Gott ein geistliches Wunder tut. Hier der letzte Gedanke. Was in deiner Hand ist, erzeugt oft Erwartung. Stellt euch vor, ich würde tatsächlich im Lotto gewinnen. Also, ich gewinne ja jede Woche, weil ich nicht spiele. Aber stellt euch vor, ich wäre auf einmal stinkereich. Dann ist etwas in meiner Hand und es würde Erwartung erzeugen. Seht ihr, das, was in deiner Hand ist, erzeugt Erwartung, oder? Wow, der kann das und die kann das. Oh, da brauchen wir jemand. Und wow, du hast im Café gearbeitet. Wusstest du, dass wir einen Café geöffnet haben? Und wir denken gleich, oh, Erwartung oder keine Ahnung. Du sagst vielleicht, oh, ich arbeite mit Kindern von Montag bis Freitag. Und dann kommt Hannah auf dich zu. Das weißt du eigentlich schon, dass wir einen Kids-Dienst haben? Das, was in meiner Hand ist, erzeugt Erwartung. Das, was ich habe, erzeugt Erwartung. Wenn ich über meine Zukunft spreche, wenn ich das nur sehe, durch das erzeugt keine Erwartung. Ja, das wird irgendwann geschehen. Alles gut, alles ruhig. Seht ihr aber, das, was meine Hand ist, das erzeugt manchmal Erwartung. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir unser Leben anschauen, dass Gott so einen Herzschlag hat, uns jeden Einzelnen zu gebrauchen, um die Welt zu verändern. Glaubt ihr das? Wir sagen das mal, wir wollen die Welt verändern, oder? Ich möchte die Welt verändern. Und natürlich weiß ich dann irgendwann, wenn ich mich anschaue und so mein Leben anschaue und sage, Jürgen, wie willst du die Welt verändern? Wie willst du die Welt verändern? Ich kann die Welt nur darin verändern, indem ich sage, Gott, das, was ich habe, das gebe ich dir. Das, was ich bin, das bin ich, aber ich gebe es dir. Dann bauen wir Kirchen, wir gründen mehr Kirchen, wir bilden Leiter aus, wir multiplizieren uns und dadurch verändern wir die Stadt und andere Kirchen tun das Gleiche und wir gehen den nächsten Schritt. Aber das, was ich habe, das gebe ich. Wenn Gott mir mehr Chancen gibt und mehr Möglichkeiten gibt, ich will sie ergreifen. Ich sage, ja gut Gott, wenn es da eine Möglichkeit gibt, ich will es tun. Aber das Gleiche gilt für dich. Du darfst die Welt verändern. Du darfst die Welt verändern. Du bist ein World Changer, ein Weltveränderer. Aber wie sieht es aus? Es sieht vielleicht darin aus, dass du sagst, das Erste, was ich tue, ist meine Familie zu verändern, meine Ehe zu verändern, meine Kindererziehung zu verändern, meinen Arbeitsplatz zu verändern, meine Nachbarschaft zu verändern. Ich fange an, den ersten Schritt zu gehen. Was ist in meiner Hand? Seht ihr, wir können als Kirchen, als Kirchen auf der ganzen Welt, wir können alle darauf warten, dass Gott das tut. Wir können alle darauf warten, dass Gott die Gefäße füllt irgendwann. Oder wir können alle Christen auf der ganzen Welt aufstehen und sagen, Gott, das, was wir haben, das geben wir dir. Und wir verändern die Welt. Und das ist unser Glaube. Das ist unser Herzschlag, die Welt zu verändern. Du bist ein Weltveränderer. Du kannst deine Welt verändern. Ich möchte dir zusprechen, ich möchte es prophetisch, ich möchte dich motivieren. Das, was Gott in dein Leben geschenkt hat, die Träume und die Visionen, sie sind von Gott. Gott lässt sich durch das Fernglas schauen. Er schenkt dir was, er schenkt dir Träume, er schenkt dir Visionen. Er möchte dein Herz füllen mit guten Gedanken, mit Gedanken der Hoffnung, mit Gedanken der Zukunft. Aber er möchte nicht, dass du dort stehen bleibst, sondern er möchte, dass du sagst, okay Gott, hier bin ich. Und das, was ich in meiner Hand habe, das gehört dir. Ich schenke es dir, ich gebe es dir. Gebrauch mich. Vielleicht willst du eine Kleingruppe leiten. Vielleicht willst du Verantwortung nehmen. Vielleicht willst du dienen. Vielleicht ist es etwas außerhalb der Kirche, wo Gott dir was aufs Herz legt. Wo du sagst, wow, das ist mein Schritt, den will ich gehen. Aber ich wünschte mir so sehr heute, dass wir nicht nur eine Botschaft hören, sondern dass wir Gott eine Response geben, eine Antwort geben. Sagen, hier bin ich, Gott. Hier bin ich. Mein Ölkrug, meine Flasche, sie gehört dir. Gebrauch mich. Lass mich ein Weltveränderer sein. Wie wär's, wenn wir zusammen beten? werde gleich dir die Möglichkeit geben, einfach auf die Predigt zu antworten und einfach ja, eine Antwort zu geben und das, was in deiner Hand ist, Gott zur Verfügung zu stellen. Bevor ich das tue, möchte ich dir eine andere Möglichkeit geben. Und wir tun das jeden Sonntag und ich möchte es auch heute Morgen tun, einfach dir die Möglichkeit geben, mit Gott in Verbindung zu treten. Wisst ihr, Jesus ist auf die Erde gekommen als Mensch. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen und ist in einer anderen Gestalt aufgetreten, als in der wir leben, sondern er ist als Mensch auf die Welt gekommen, um zu zeigen, ich bin so wie du, ich verstehe dich, ich kenne dich. Und Jesus ist dann diesen Weg gegangen, er ist ans Kreuz gegangen, er ist auferstanden, um dir zu zeigen, es gibt einen Weg zu unserem himmlischen Vater, es gibt einen Weg zu Gott. Und das ist die wichtigste Botschaft, die wir als Kirche haben. Die wichtigste Botschaft, die wir als Kirche haben, wir bringen Versöhnung oder wir verkünden über Versöhnung von Mensch und Gott. Gott liebt Menschen. Gott möchte in Verbindung sein. Gott möchte in Verbindung sein mit dir. Gott möchte dir deine Sünden vergeben. Gott möchte nicht dich weghalten. Gott möchte dir nicht aufzeigen, wie schlecht du bist, sondern Gott möchte einfach dich willkommen heißen als ein Sohn, als eine Tochter. Und während wir einfach einen Moment unsere Augen geschlossen halten. Wenn du sagst, Pastor Jürgen, ich bin heute Morgen hier und ich möchte gern mit diesem Gott in Verbindung treten. Ich möchte einfach meinem Herzen wissen, dass mir meine Sünden vergeben sind. Ich möchte meinem Herzen wissen, dass das alte Leben vorbei ist, dass etwas Neues anfängt. Ich möchte einfach diese Connection zu Gott haben, diese Versöhnung. Da möchte ich dich einladen, dass wir heute Morgen beten. Du musst nicht aufstehen, du musst nicht nach vorne kommen, nichts Peinliches. Das Einzige, worum ich bitte, ist, dass du kurz deine Hand hebst und sagst, Pastor Jürgen, das bin ich. Ich brauche diesen Jesus. Ich brauche Versöhnung. Und wenn du das bist, dann kannst du jetzt deine Hand heben. Danke, danke. Wir beten nachher ein Gebet gemeinsam. Wir beten das alle. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich brauche Gott. Ich möchte Vergebung in meinem Leben. Ich möchte es haben. Danke, danke. Cool. Jede Entscheidung ist wichtig. Wisst ihr, im Himmel ist große Freude, sagt die Bibel, über jeden, der umkehrt und zu ihm kommt. Ich sehe die Hand. So cool. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und ein Gebet sprechen? Weil im Römer, im 10. Kapitel, im 10. Vers steht, wenn wir mit dem Herz glauben und mit dem Mund bekennen. Wir beten es alle zusammen ein Gebet. Auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast, wenn du vom Herzen dieses Gebet betest, dann gilt dir das. Dann darfst du sagen, ich bin ein Kind Gottes. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Und ich danke dir, dass ich jetzt mit dir leben darf. Das alte Leben ist vorbei und das Neue fängt jetzt an. Das bete ich im Namen Jesus. Amen. Amen. Sehr cool. Hey, wenn du neu hier bist oder zum ersten Mal deine Hand gehoben hast oder auch wenn du es schon mal gemacht hast, wir haben so ein kleines Büchlein, das heißt Errettung verstehen. Das wird dir einfach helfen, zu wissen, was da passiert ist gerade in deinem Leben, weil wir treffen eine Entscheidung, das ist so ein Weg. Ich sage Ja zu Gott und dann führt uns Gott einen Weg. Dann führt uns Gott zu dem verheißenen Land in unserem eigenen Leben. Und dieses Büchlein wird dir helfen und wir haben auch eine Bibel, wenn du sie gerne möchtest, die dir einfach helfen soll, Gott zu verstehen und deinen Schritt zu verstehen. Aber hier ist das zweite Gebet, was ich gerne beten möchte. Wenn du hier bist und sagst, Gott, ich weiß nicht, was in meiner Hand ist oder ich weiß, was in meiner Hand ist, aber das, was ich habe, das möchte ich dir schenken. Egal was es ist, ob es auf deinem Arbeitsplatz ist, in deiner Familie, in der Kirche, egal was es ist, wie wäre es, wenn wir uns einfach einen Moment ausstrecken und sagen, hier bin ich Gott, gebrauche mich. Gott sucht Menschen, die er gebrauchen kann. Einfach, dass du sagst, hier bin ich Gott, gebrauche mich. Streck dich aus und sag, Gott, ich möchte jemand sein, der es gebraucht. Ich möchte jemand sein, der sein Öl zur Verfügung stellt. Ich möchte jemand sein, der sein Gefäß zur Verfügung stellt. Ich möchte einfach sein, Gott, wo du mich sendest, da gehe ich hin. Gott, wo du mich haben willst, das will ich tun. Ich bin da und ich möchte es dir geben. Jesus, du siehst unsere erhobenen Hände. Du siehst unser ausgestrecktes Herz. Und wir wollen dir heute Morgen sagen, wir lieben dich, wir schätzen dich. Wir danken dir, dass du uns nicht wegstößt, weil unser Gefäß leer ist oder halb leer ist oder weil wir denken, wir sind nicht gut genug, sondern wir wollen dir zur Verfügung stellen, was wir haben. Und wir sagen zu dir, hier sind wir. Gebrauche uns. Lass uns Weltveränderer sein. da wo wir sind. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Jesus, dass du uns hilfst. Danke, Jesus, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Dass niemand zu jung ist, niemand zu alt, niemand zu ungeeignet, niemand zu unbegabt, sondern dass jeder einen Unterschied machen kann. Und wir wollen dir einfach sagen, hier sind wir, gebrauche du uns im Namen Jesus. Komm und lass uns Gott mal einen fetten Applaus geben. Gott ist gut. Gott ist gut.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.